Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Sinn des Lebens? Und wie werde ich glücklich? Das sind Fragen, die sich mein heutiger Gast Marcel gestellt hat und wie er die Antworten zu diesen Fragen gefunden hat und was das Auswandern nach Mexiko und seine spirituellen Erfahrungen, die er in Guatemala gesammelt hat, damit zu tun haben. Das erfahrt ihr in der heutigen Folge und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur dritten Folge von eurem neuen Lieblingspodcast, Die zweite Generation. Ich wünsche euch viel Spaß und vielleicht findet ihr in Marcel ja auch eure eigenen Antworten auf diese Fragen.
Hallo Arian. Ja, schön hier zu sein heute.
Freut mich, dass du da bist. Danke, dass du dich aufgeopfert hast, so früh am Morgen. Erzähl doch mal den Leuten, wer bist du, was machst du, so einen kleinen Überblick über deinen bisherigen Lebenslauf.
Okay, ja, ich schätze, ich fange dann mit dem Studium an.
Ja.
Ich bin in einer ganz kleinen Stadt aufgewachsen, 3000 Leute in der Mitte vom gar nichts in Sachsen-Anhalt in Deutschland. Wollte dann die große City gehen, bin nach München gezogen, wo ich den Arian auch kennengelernt habe. Habe dann da angefangen, duales Studium zu machen bei einer Bank. Das Ganze ein bisschen danach ausgelegt, dann auch irgendwo in der Finanzbranche einen guten Job zu finden. Bin von da aus dann zu einem Auslandssemester nach Mexiko gegangen. Hab dann dort eine etwas andere Art zu leben kennengelernt. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich dann nach dem Auslandssemester erstmal nicht zurückgekommen bin. Ich bin dann dort geblieben, habe dort relativ easy einen Job gefunden, auch bei einer Investmentfirma. Habe das dann dort zwei Jahre durchgezogen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass es doch nicht so der Traum war, den ich mir immer ausgemalt habe.
Ja.
Also ich war eigentlich auf dem Weg, genau das zu machen, was ich immer machen wollte. Habe dann aber irgendwann angefangen, ein bisschen die Leute um mich herum, die schon ein bisschen höher auf der Karriereleiter waren, anzuschauen. Habe gemerkt, das ist wahrscheinlich doch nicht das, was ich machen möchte. Und habe dann gekündigt. Oder beziehungsweise wir haben uns dann getrennt, die Firma und ich. Und daraufhin habe ich dann einen Lebenswandel um 180 Grad gemacht. vom Investmentbanking hin zu einer kleinen, winzigen Farm in Guatemala, in einem der schönsten Orte der Welt. Und das war ein krasser Wandel, aber so wertvoll und so wunderschön.
Ja.
Und genau, das habe ich jetzt bis Februar gemacht. Dann hatte ich noch große Pläne jetzt für das Rest des Jahres 2020, aber dann kam Corona jetzt dazwischen.
Ja.
Und jetzt bin ich erstmal wieder hier in Deutschland.
Schön, dann sage ich auf jeden Fall erstmal willkommen zurück. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du wieder da bist.
Ja, danke.
Auch wenn ich es nicht geschafft habe, dich in Südamerika zu besuchen, aber das werden wir auf jeden Fall nachholen, denke ich.
Auf jeden Fall.
Fangen wir doch erstmal mit dem kleinen Traum an von dir, bevor du überhaupt nach Mexiko gegangen bist. Und zwar mit der Großstadt. Wie war das damals? Wie war der Wechsel so vom kleinen Dorf hin zur großen Stadt in München? Wie waren die Leute oder waren die Leute anders? Wie hast du die erste Zeit da gelebt?
Naja, meine Vorstellung war halt immer, wenn man es zu irgendwas im Leben bringen möchte, dann muss man halt in die Stadt gehen. Da gibt es krasse Arbeit, man kann gut Geld verdienen. Es gibt so viele Menschen da, man sollte eigentlich nie einsam sein. Es gibt immer irgendwas zu tun.
Ja.
Und dann war ich dort und ja, keine Ahnung, also es war schon damals nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also ich kannte viele Leute und wir haben auch coole Sachen gemacht und so weiter.
Ja.
Aber Vielleicht war ich auch zu kurz in München, aber ich bin nie so krass mit den Leuten dort zusammengewachsen
Ja.
oder hatte nie so eine feste Freundschaft, wie das hier noch bei mir auf dem Land der Fall war. Aber
Ja.
ich weiß jetzt nicht, ob das an den Leuten lag oder ob ich einfach nur zu kurz da war. Es waren ja jetzt auch nicht so viele Jahre.
Ja.
Aber das war mir aufgefallen. Und ja, also keine Ahnung. Rückblickend betrachtet ist halt Großstadt ist cool und so weiter zum Besuchen, finde ich für mich.
Ja.
Aber dann ist halt doch alles Beton und zugepflastert und so weiter. Und ich habe mittlerweile echt schätzen gelernt, mehr Zeit draußen in der Natur zu verbringen.
Absolut, absolut. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem würde ich auch sagen, hat es sich dann auch nicht wirklich erfüllt, oder? Das Leben in München.
Nein. Nein, überhaupt nicht, Alter. Kurz bevor ich nach Mexiko gegangen bin, ich war, glaube ich, echt kurz davor, depressiv zu werden.
Ja.
Das war einfach jeden Tag das Gleiche, jeden Tag ins Büro,
Es, ja.
dasselbe Zeug machen.
Sehr monoton vor allem, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich, das ist, damit haben ja viele Leute zu kämpfen und vor allem, weil du ja auch meintest, man denkt, man lernt viele Leute kennen und man ist immer unter Leuten und nicht einsam. Und ich denke mal schon, dass es für jemanden sehr schwer sein kann, der frisch in so eine Großstadt zieht, auch wenn du ein offener Typ bist und du hast uns ja auch kennengelernt und in der Uni Leute kennengelernt und so weiter und so fort. Aber letztendlich, finde ich, ist man doch sehr oft sehr einsam in so einer größeren Stadt. Also ich bin ja hier geboren und aufgewachsen und trotzdem geht es mir so, obwohl ich 1 Million Menschen hier in München kenne, weil halt einfach die Bindungen nicht so tiefgründig sind, weil die halt einfach ziemlich oberflächlich sind. Allein wegen dem Lebensstil, sage ich mal, in so einer größeren Stadt.
Ja, auf jeden Fall. Du siehst halt jeden Tag 1000 Gesichter und irgendwann musst du dann einfach wahrscheinlich auch
Ja.
neutraler werden und dem Ganzen nicht mehr so ganz
Ja.
offen sein.
Woher kam eigentlich dein, sag ich mal, dieses Ziel von Investment Banking oder Banking allgemein und Anzug und sowas? Woher kamen diese Ideale? Weil auf dem Dorf sieht man das ja nicht so oft.
Überhaupt nicht, Mann. Du, keine Ahnung. Also eigentlich, seitdem ich halt ganz jung war, wollte ich Arzt werden.
Ja.
Und dann irgendwann später hat sich das dazu gewandelt, dass ich einfach nur eine Menge Geld verdienen wollte.
Ja.
Und ich schätze mal, dass ich das irgendwo aufgegraben habe, dass ich im Investmentbanking oder im Finanzwesen allgemein sich einfach eine Menge Geld scheffeln lassen kann.
Glaubst du, das hat was mit den sozialen Medien zu tun, dass man da so ein bisschen geblendet wird von den ganzen Leuten, die so ein, ich in Anführungsstrichen, geiles Leben haben?
Jeden Fall, ja, bestimmt. Zu der Zeit habe ich halt auch noch Fernsehen geschaut und Filme und so weiter.
Ja.
Ich denke, das hat auch noch eine Menge mit reingespielt.
Ja, okay. Und dann warst du ja hier in München und wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, dass du dein Auslandssemester in Mexiko machen wolltest?
Naja, ich wollte Spanisch lernen
Okay.
und an sich hätte ich gern nach Chile gehen wollen, aber das hat nicht gepasst wegen dualem Studium und weil da das Semester zu früh angefangen hätte, darum habe ich da nicht frei bekommen.
Okay.
Und dadurch war es eigentlich eher ein Glücksfall, dass ich in Mexiko gelandet bin und ich bin jetzt so unglaublich froh, dass es so gekommen war.
Ja. Du, in welcher Stadt in Mexico City warst du anfangs, oder?
Ich war zuerst ein Jahr in Guadalajara.
Ah,
Das
stimmt.
ist die zweitgrößte Stadt in Mexiko und dann war ich noch ein Jahr in Mexico City.
Okay, das ist ja dann noch mal ein ganz anderer Unterschied zu einer, da ist ja München Dorf dagegen, würde ich sagen.
Digga, auf jeden Fall, Mann. Guadalajara hat jetzt, glaube ich, 7 Millionen Einwohner
Ja.
und Mexico City 22 oder sowas. Also es war krank.
Ja, wie war da so der Tagesablauf im Vergleich zu München? War es trotzdem, trotz der hohen Einwohnerzahl ähnlich oder waren einfach die Menschen anders drauf als hier in Deutschland?
Also was der große Unterschied ist, warum mir Mexiko so gut gefallen hat, ist halt, die Mexikaner sind alle super freundlich und super aufgeschlossen und immer ein Lächeln im Gesicht. Und
Ja.
offen, jemanden neu kennenzulernen. Also, obwohl alles stressig und hektisch ist, sind die Leute einfach echt gut drauf.
Ja, und wie lange warst du dort? 6 Monate, glaube ich, war dein Auslandssemester, oder?
Genau, also das Auslandssemester war von August bis Dezember.
Okay. Und dann bist du direkt dort geblieben, hast aber deine Uni trotzdem hier in München dann fertig gemacht, oder?
Genau, also ich habe dann gleich den Tag, nachdem das Auslandssemester fertig war, habe ich dort angefangen zu arbeiten. Habe das dann hier mit dem Unternehmen in Deutschland geregelt, dass ich halt nicht wiederkomme. Und bin dann immer zurück nach München geflogen, um hier dann die Prüfungen zu schreiben.
Stimmt, ja.
Damit dann meine Freundin der Uni ihre Unterlagen zur Verfügung gestellt und dann hat das so ganz gut noch gepasst.
Sehr schön, dann hast du auch deinen Bachelor noch fertig gemacht, gell?
Ja, genau.
Top, top, top. Was war so der hauptschlaggebende Grund, dass du in Mexiko geblieben bist? Waren es dann wirklich die Menschen oder das Leben oder was war es?
War, denke ich, eine Reihe an Gründen, die mich letztendlich dazu bewogen haben. In dem Moment war ich auch sehr unschlüssig, ob ich es halt tatsächlich machen soll, weil hier in Deutschland hast du halt erstmal was, duales Studium ist ja auch krass und so
Ja.
weiter. Und das wollte ich auch nicht wegwerfen, aber dann hat sich halt mir diese Chance aufgetan, bei diesem Startup in Mexiko anzufangen.
Ja.
Und ich habe gesehen, was das für ein Riesenpotenzial hat. Ich habe gemerkt, dass ich zu einem super guten Zeitpunkt einsteigen konnte. Und ich schätze, das war dann am Ende diese Mischung aus richtig geilem Lebensstil in Mexiko und dieser großen Chance, die sich mir da aufgetan hatte.
Okay. Hattest du, ich kann mir das. Also, wenn ich dort gewesen wäre, ich denke mal, jeder Mensch hätte sich ja Gedanken darüber gemacht, ob man so das Leben in München oder in Deutschland aufgibt, ob man länger in Mexiko bleibt, weil es ja doch was anderes ist. Wie groß war die Angst, dass du, sage ich mal, nicht das erreichst, was du vielleicht erreichen möchtest, oder dass du vielleicht, man hat ja so eine gewisse Angst, die einem begleitet dabei. Wie war das bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht von wegen Karriere und so weiter. Und in Deutschland, das wäre halt der sichere Weg gewesen und das hätte auch super gut funktioniert. Aber ich denke, ich war da schon immer ein bisschen weniger auf Sicherheit bedacht und eher ein bisschen risikofreudiger.
Das kann ich bestätigen. Da muss ich nur an das Feuer in Thailand denken.
Ja, das ist auch eine gute Story.
Ja, okay.
Aber ich schätze das, also ich hatte mir auf jeden Fall Gedanken gemacht, aber für mich ist halt tausendmal wichtiger, eine Chance zu ergreifen und das Risiko zu nehmen, als es dann immer sicher runterzuspielen.
Ja, und vor allem, wenn man es dann am Ende irgendwie noch bereut und sich dann Vorwürfe macht, wieso hat man es nicht gemacht und so weiter und so fort, oder?
Genau, 100%. Einfach ja, Reue vermindern und einfach die Sachen ausprobieren, schätze ich.
Ja. Der interessanteste Teil eigentlich kommt aber jetzt erst. Du hast ja dann, wie lange hast du in Mexiko dann gearbeitet bei dem Startup?
Das waren fast 2 Jahre, also ein Jahr und 9 Monate oder sowas.
Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, hey, irgendwie erfüllt mich das Ganze auch nicht, ich brauche wieder was Neues. Oder wie lief dann der Wechsel von oder der Wandel von Mexiko zu Guatemala und so weiter ab?
Ja, also in dem Unternehmen, ich war halt am Anfang super motiviert, habe lange Stunden gearbeitet, habe richtig viel gelernt, war bei krassen Verhandlungen dabei und so weiter. Es war richtig, richtig gut, war genau das, was ich mir vorgestellt habe.
Ja.
Und nach einer Weile, nachdem ich das halt eine Zeit lang mitgemacht habe, habe ich mitgekriegt, so vom Computer sitzen, ganzen Tag oder zu irgendwelchen Verhandlungen gehen, mit Leuten quatschen und so weiter, war dann irgendwann doch nicht mehr so geil, wie ich es mir halt vorgestellt hatte.
Ja.
Und ich bin dann wieder unzufrieden geworden, und habe dann irgendwann, ja, wie vorhin schon in der Einleitung gesagt, um mich herumgeschaut und so mir die Leute angeguckt und mich
Ja.
gewundert, sind die wirklich glücklich mit dem, was sie machen. Und habe die Leute auch gefragt und dann die Antwort war, ja, ich habe mein Auto und ich habe ein cooles Haus und so weiter.
Ja.
Und das hat mich in dem Moment einfach nicht erfüllt, diese Antwort. Und dann habe ich auch festgestellt, dass das nicht das ist, was ich aus meinem Leben her möchte.
Ja.
Und habe dann das Gespräch gesucht und dann haben wir uns auch im Einvernehmen dann entschieden, uns zu trennen.
Ja.
Und mein großes Glück war, dass ich in einem Urlaub, den ich ein paar Monate vorher gemacht habe, habe ich einen kleinen Sticker an der Tür von einem Hostel gesehen und darauf stand Fungi Academy, also eine Schule für Heil- und Gourmetpilze.
Ja.
Und die war halt in Guatemala.
Okay, ja.
Und zu dem Zeitpunkt habe ich mal gedacht, ja, mal was ganz anderes machen und habe mich dann 3 Tage später in den Flieger gesetzt und bin nach Guatemala geflogen und dann für einen Monat in dieser Academy gelernt, wie man Pilze züchtet.
Wahnsinn. Das, ja, die vor allem die Leute, als du sie gefragt hast, ob sie glücklich sind, die haben ja Glück über materialistische Dinge eigentlich definiert. Und das war wahrscheinlich nicht deins, oder? Also du bist ja eher der Typ, so wie ich dich jetzt kenne. Du willst im Reinen mit dir selbst sein und oder wie definierst du Glück für dich?
Lass mich das in 2 Sachen beantworten. Also, wenn ich die Leute halt angeschaut habe, du siehst es ja selbst, wenn du halt Leuten in die Augen schaust, so die Augen verraten viel mehr, als Worte es jemals könnten. Und viele von den Augen, die ich halt gesehen habe, die waren einfach leblos, so trocken, ohne, da hat keine Flamme mehr gebrannt.
Ja.
Und ich schätze, das hat schon alles gesagt. Also die haben halt einfach ihr Leben runtergelebt, was ja auch gut ist und so weiter, aber da hat nichts mehr gebrannt, da hat nichts mehr.
Man ist halt in dieses Rad reingekommen vom Leben, von der Gesellschaft und man hat sich irgendwann damit zufrieden gegeben, denke ich mal, oder?
Genau, also sie haben halt genau das gemacht, was die Gesellschaft von ihnen erwartet hat
Ja.
und konnten mir das auch begründen und aber ich glaube nicht, dass die wirklich im tiefsten im Inneren von sich selbst damit zufrieden waren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das Problem haben ja viele, also das haben wir hier auch, also da beziehe ich mich mit ein sogar, deswegen bewundere ich dich so sehr, dass du diesen Weg gegangen bist, den du gehst oder immer noch gehst, wie gesagt, weil sich kaum jemand das traut, so dieses System der Gesellschaft zu verlassen, dieses Hamsterrad, nenne ich es jetzt mal, was einem auch von klein auf beigebracht wird. Das fängt ja schon in der Schule an. Wo du, sag ich mal, einfach zugeschnitten wirst auf die Gesellschaft und dann wirklich dir immer beigebracht wird, okay, du machst jetzt deine Schule, danach machst du die Ausbildung oder das Studium, dann fängst du an zu arbeiten mit 22 und mit 70 gehst du dann in Rente und dann hast du Zeit, dein Leben zu leben, so ungefähr. Aber ob dann überhaupt das Geld reicht, oder ob du mit 70 überhaupt noch fit genug bist, und viele Leute haben halt einfach, weil sie die sichere Variante wählen, verpassen sie so ein bisschen ihr Leben, finde ich. Und
100%.
da habe ich selber mit mir selber zu kämpfen jeden Tag, weil ich einfach so eine gesunde Balance finden möchte. Aber es ist halt extrem schwer. Und deswegen, wie gesagt, da bewundere ich deine Story umso mehr, dass du einfach diese Schritte gegangen bist, die du vorhattest oder halt einfach alles über den Haufen geworfen hast und dann dich zu der Person entwickelt hast, die du heute bist. Wie war das dann in Guatemala? Du kanntest ja niemanden. Wusstest du wenigstens, wo das Camp ist oder hast du dich dann durchgefragt oder wie lief das Ganze dann ab? Wie liefen deine ersten Wochen dort ab?
Ja, also ich bin angekommen, ich bin zum südlichsten Flughafen in Mexiko geflogen und habe dann mich versucht, irgendwie durchzuschlagen mit öffentlichem Verkehr, habe dann halt immer die Locals gefragt, wie ich dorthin komme. Und das war ganz witzig, weil der Ort heißt halt San Marcos am Atitlansee. Und dann
Okay.
habe ich halt immer nach San Marcos gefragt und haben sie mich halt auch nach San Marcos geschickt. Aber das war anscheinend so ein gängiger Name in Guatemala, dass ich in dem San Marcos in den Bergen angekommen bin Und nicht im San Marcos an dem See halt. Also es war ein ganz schönes Abenteuer, erstmal an den See zu kommen.
Okay.
Und ja, ich kannte da niemanden, aber das Gute war, dass direkt an dem Tag, an dem ich dann ankam, war der Tag, an dem wir umgezogen sind zu unserer neuen Location. Und die war halt mega krass, sah richtig geil aus, mitten im Wald drin, alles gut bewachsen, neben einem Fluss. Und wir waren halt alles junge Leute, die Sachen halt gerne ein bisschen anders machen wollten. Ich meine, wer schon daran interessiert, Pilze zu züchten, schätze ich. Also das sagt, denke ich, schon viel darüber aus, was da für ein Typ von Person sich in diesen See verirrt hat.
Ja.
Aber das hat auch den Reiz ausgemacht und den Charme, weil wir waren alle auf derselben Suche, uns halt kennenzulernen oder zu lernen, wer wir sind und was wir machen wollen. Und dann das Ganze im Paradies zu machen, das war natürlich umso schöner.
Ja, und wie war dann dein Tagesablauf? Wie sah das dann aus? Was habt ihr dann gemacht den ganzen Tag?
Also den ersten Monat, in dem ich halt dort war, der Deal war, dass wir 2 Stunden dort mitgeholfen haben, das Ganze aufzusetzen, also das Land in Ordnung bringen, das Labor fertig machen und dann den Rest des Tages hatten wir frei. Das haben wir dann dazu benutzt, um zu lernen, wie man Pilze kultiviert, wie man sie fortpflanzt, wie man sie erntet und so weiter. Und dann den Rest des Tages bin ich meditieren gegangen, bin ich wandern gegangen, bin ich zum Nachbardorf gelaufen oder habe mich mit Freunden dann unterhalten, getroffen,
Okay.
gelernt, Musik gemacht.
Okay. Wie hast du die Zeit? Ich denke mal, du hast ja immer wieder so diese Phase von diesem Kennenlernen immer wieder gehabt, weil du ja an verschiedenen Orten gelebt hast. Wie fandest du da die Zeit des Kennenlernens im Vergleich zum Beispiel, als du nach München gezogen bist? War das anders, weil die Leute alle auf einer Wellenlänge waren, weil jeder das Gleiche wollte? Oder hast du da so einen bestimmten Unterschied gemerkt?
Genau, und also das komplette Gegenteil. In München war halt jeder schon in seiner Clique drin, sage ich mal.
Ja.
Und da war es nicht so ganz einfach, in so eine Gruppe hineinzustoßen. Und dann in Guatemala waren aber nur Leute, die halt Suchende waren, Reisende waren. Und jeder war aufgeschlossen, neue Leute kennenzulernen. Wir hatten da ja auch Zeit.
Ja.
Dann konnte man sich halt einfach auf dem Weg irgendwo hin, ist man dann ins Gespräch gekommen mit Leuten, die man überhaupt nicht kannte.
Ja.
Und ich habe so viele Freundschaften dort geschlossen in so kurzer Zeit, weil jeder war interessiert, jeder war aufgeschlossen, jeder wollte andere Leute kennenlernen. Also das komplette Gegenteil zu einer Großstadt.
Ja, du hast mir ja, als du mich in Albanien besucht hast letzten Sommer, hast du mir auch eine Geschichte über den Schamanen erzählt. Möchtest du die Geschichte mit uns teilen oder eher nicht?
Nee, sehr gerne, weil das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und wenn ich andere mit meiner Geschichte dazu inspirieren kann, das auch auszuprobieren, dann mache ich das sehr gerne. Und
Dann.
zwar haben wir dann in Guatemala, habe ich einen Schamanen kennengelernt und er hat uns eingeladen, als Gruppe eine Zeremonie mitzumachen. Mit Psychedelika. Und jetzt ist in Deutschland oft, wenn man über Psychedelika spricht, halt auch, denkt man halt an Drogen und so weiter, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ganz anders. Also ich sehe es mehr als Medizin, um sich selbst kennenzulernen, um mal die ganzen Schalen, die man sich über die Jahre aufgebaut hat, um sein Ego zu beschützen und um sich mit seiner Umwelt, von seiner Umwelt abzugrenzen, die fallen auf einmal weg und man lernt sich tiefer selber kennen.
Ja.
Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber ich habe in dieser Zeremonie so viel über mich selbst lernen können, dass ich zu einem viel besseren Menschen geworden bin.
Wie lief die ab, die Zeremonie?
Also wir haben am Morgen haben wir ein bisschen Qigong gemacht und meditiert, um wirklich in unseren Körper reinzukommen, dass wir wirklich tief verbunden sind, Körper und Geist. Und dann haben die Mädels einen Altar aufgebaut. Das war wunderschön und haben uns dann im Kreis gesetzt. Der Schaman hatte ein paar Worte dazu gesagt, was wir erwarten können und worauf wir uns einstellen sollen. Und dann haben sie Kakao vorbereitet mit der Medizin. Die haben wir dann getrunken und haben dann ein paar Atemübungen gemacht, damit der Effekt halt schneller einsetzt. Und ja, dann habe ich meine Klappe aufgesetzt, meine Augenklappe, habe mich hingelegt und habe dann der Musik gelauscht und war dann für 3, 4 Stunden auf einer Reise ins Unterbewusstsein.
Der Wahnsinn. War das eigentlich, wir waren ja, Mama, Papa, falls ihr das hört, jetzt einfach mal weghören. Wir waren ja auf Bali, haben ja sowas Ähnliches gemacht, sage ich mal. Kann man das damit vergleichen oder war das wirklich was ganz anderes?
Nein, überhaupt nicht, das ist ganz anders. Also ich würde es auch jedem empfehlen, wer halt auf so eine Reise gehen möchte, das mit einem Schamanen zu machen oder mit jemandem, der sich auskennt und der einen da führen kann durch diese Reise,
Ja.
weil das bringt einfach 100-mal mehr, finde ich, als wenn man das irgendwie alleine als Freizeitdroge oder sowas missbraucht. Also das ist
Das ist nicht Sinn
Diese
der Sache,
Medizin,
ja.
genau, die Medizin hat so viel mehr zu bieten. Das wär fast Verschwendung, wenn man das
Ja.
so machen würde.
Ja, okay. Dann kann ich mir das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Und wie war das dann? Was hast du so in diesen 3, 4 Stunden erlebt? Erinnerst du dich daran noch oder weißt du so, was abging in deinem Kopf?
Naja, viel von dem, was passiert ist, dass deine neuronalen Netze werden halt gelockert oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Biologie dahinter funktioniert, aber wie du vorhin schon gesagt hast, seit der Kindheit werden wir halt dazu programmiert, in gewissen Weisen zu denken, zu leben und zu verhalten. Und wenn du halt mit bewusstseinserweiternden Substanzen arbeitest, dann werden diese Bahnen kurzzeitig aufgebrochen und du schaffst es, anders zu denken, die Situation in anderem Licht zu betrachten. Und das ist das, was auch bei mir passiert ist. Also ich habe mir vorher ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich gern nachdenken wollte, Sachen, die ich noch nicht über mich selbst verstanden habe. Und dann ist es mir halt gelungen, die Sachen in anderem Licht auch zu sehen. Also das ist passiert. Dein Bewusstsein wird geschärft für Sinneseindrücke von Ton, also Musik, also was du siehst, wie du fühlst. Also
Ja.
das ist einfach 10-mal schärfer,
Ja.
sowas.
Okay. Und du hast es ja zusammen in der Gruppe gemacht. Wie war das bei den anderen? Hast du da was mitbekommen? War das bei denen auch nur 3, 4 Stunden oder war das länger, kürzer? Gab es, weil ich weiß ja zum Beispiel auch, oder habe es mal gelesen, dass man, wenn man Pilze nimmt, sage ich es jetzt mal, einfach mal so ausgedrückt, auch wenn es jetzt nicht so sein sollte eigentlich, dass man zum Beispiel einen Bad Trip kriegen kann oder solche Sachen. Es kommt halt ganz auf den geistigen Zustand gerade an, in dem man sich befindet. Gab es sowas oder wie lief das bei den anderen ab? Hast du das ein bisschen mitbekommen?
Ja, also bei den anderen war die Dauer ähnlich. Die waren sogar alle ein bisschen früher wieder, ich sag mal, im Normalzustand als ich.
Ja.
Und für alle war es ein wundervolles Erlebnis, haben so viel über sich kennengelernt. Und 2 Mädchen haben, glaube ich, auch geweint, aber es waren eher so Freudentränen von wegen: Wow, ich wusste gar nicht, warum ich mich mein ganzes Leben lang so verhalten habe, aber jetzt ist es klar und jetzt bin ich frei davon, jetzt kann ich mich anders verhalten.
Wahnsinn. Ja.
Also das ja und Bad Trips, ich weiß gar nicht, ob es wirklich einen Bad Trip gibt, weil für mich ein Bad Trip ist einfach das, was derjenige im Moment halt durchstehen muss, um sich selbst besser kennenzulernen. Und diese psychedelischen Substanzen, die zeigen dir ja nur das auf, was sowieso in deinem Unterbewusstsein schlummert.
Okay.
Also kannst du versuchen, das dein ganzes Leben lang zu unterdrücken und der Sklave deines Unterbewusstseins zu sein, oder
Ja.
du stellst dich halt einmal diesem Trauma oder was weiß ich, was sich da im Unterbewusstsein
Ja.
befindet, und befreist dich dann damit.
Ja. Ich hab auch mal so ein Weiterbildungsseminar gemacht zum Mentalcoach. Und da hatte ich auch, mein Dozent war selber Mentalcoach, der hat aber auch viel mit Hypnose und solche Sachen gemacht. Und ich habe nie an sowas geglaubt, um ehrlich zu sein. Und bis ich es am eigenen Leib so ein bisschen erfahren habe, um ehrlich zu sein, da haben wir auch eine Gruppenhypnose gemacht. Und da ging es halt viel auch ums Unterbewusstsein und vor allem, wie stark das Unterbewusstsein ist, weil das unterschätzt man immer so ein bisschen. Und da haben wir dann wirklich auch, wir waren, glaube ich, eine Gruppe von 8 Leuten. Und wer sich wirklich darauf eingelassen hat, da gab es auch 2, 3 Frauen, die wirklich angefangen haben zu weinen und so diesen ganzen unnötigen Ballast, den sie mit sich geschleppt haben die letzten Jahre, sich davon zu befreien und sozusagen voll und ganz aufs Unterbewusstsein zuzugreifen und mit Hilfe von dieser Hypnose und dem ganzen angeleiteten Gespräch, sage ich mal, oder es war kein Gespräch, sondern mehr so ein Vortrag von dem Dozenten. Und das fand ich auch beeindruckend. Vor allem, der hat davor so eine Übung mit uns gemacht, wo einer auf einem Bein stand und das einen Arm ausgestreckt hat. Und dann musstest du, sage ich mal, er hat auf deinen Arm gedrückt und du bist immer zur Seite gefallen. Also du konntest nie das Gleichgewicht halten. Und dann hat er dir ins Ohr geflüstert, so wenn du deinen Namen hörst, siehst, sagst oder schreibst, bist du stark, und das hat er halt 4, 5 Mal wiederholt. Und dann hat er dich in die gleiche Position zurückgebracht und dann wieder auf deinen Arm gedrückt und du standest wie ein Stein. Und dann habe ich halt auch, also so wie ich bin, laut gesagt, ich so, boah, das ist doch voll der Bullshit, das glaube ich nicht. Und da meint er so, ja, Junge, komm vor. Und ich, dazu sei gesagt, ich war auch der Jüngste da. Also das habe ich, glaube ich, mit 22 oder so gemacht und die waren halt alle um die 40 rum. Und dann stand ich da vor der Gruppe und habe mich mit meinem ganzen Gewicht dagegen gelehnt und halt versucht, das Gleichgewicht zu halten, aber ich konnte es einfach nicht. Und dann hat er das auch mit mir gemacht und mir ins Ohr geflüstert. Und danach stand ich wie ein Stein, weil er voll irgendwie aufs Unterbewusstsein zugegriffen hat, wie auch immer er das angestellt hat. Und dann plötzlich konnte er mich nicht mehr bewegen, obwohl er mit dem gleichen Druck auf meinen Arm gedrückt hat. Fand ich beeindruckend. Also wirklich so dieses
Krass.
Thema Unterbewusstsein ist so eine Faszination für sich selber, weil es halt auch noch so fast schon unerforscht ist. Also es gibt zwar viele Berichte darüber und viele Themen, die darüber erzählen und solche Sachen, aber in der gängigen Gesellschaft, sage ich mal, reden wenige Leute über das Unterbewusstsein.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch komplett im Gegensatz zu dem, was uns eine westliche Kultur uns eigentlich vorgibt, ist, nur das existiert, was wir mit unseren Augen sehen können.
Ja.
Und dann muss man, schätze ich, das selbst mal erfahren haben, so wie du mit diesem Hypnotiseur oder ich auch in anderen Erfahrungen,
Ja.
bis man dann wirklich feststellt, ja, das Metaphysische, das existiert halt auch. Und da gibt es noch viel mehr als das, was wir eigentlich sehen.
Ja, absolut, absolut. Hast du auch danach direkt, sag ich mal, einen Unterschied gespürt? Hast du dich irgendwie anders gefühlt, weil du, sag ich mal, zu dir selber gefunden hast? Oder wie war das dann plötzlich?
Ja, also mein Verhalten hat sich auf jeden Fall geändert, weil ich habe mich viel bewusster wahrgenommen, meine Aktionen, mein Verhalten, meine Worte, meine Gedanken. Und das hat sich natürlich auf mein Verhalten von Anfang an ausgewirkt, im positiven Sinne.
Ja.
Und ich würde sogar sagen, dass diese Zeremonie, die ich halt dort hatte, das war nur der Beginn. Das mache ich einmal und dann habe ich alles über mich herausgefunden.
Ja.
Das war eher der Beginn einer
Eine
für
Reise.
weitere
Ja.
Erfahrungen, für die weitere Reise auf jeden
Ja.
Fall.
Wie ging es dann weiter? Also was, du hast dann wahrscheinlich viel meditiert und solche Sachen, oder was hast du für Sachen gemacht, dass du immer mehr zu dir gefunden hast? Weil ich finde, als ich dich vom Flughafen abgeholt habe, das habe ich ja schon auch gesagt, damals in Albanien, habe ich einen komplett anderen Menschen vor mir gesehen. Du bist viel ruhiger geworden, du warst im Reinen mit dir selber, du hast so ein gewisses Glück auch ausgestrahlt. Wie bist du zu diesem Punkt gekommen? Also, was hast du noch für Sachen gemacht dann?
Was mir viel geholfen hat, waren sogenannte Man Circles.
Okay.
Was wir ja in Deutschland auch nie machen, ist mal wirklich als Mann mit anderen Männern darüber zu reden, was eigentlich bedeutet, Mann zu sein.
Ja.
Gibt es halt immer die Stereotypen von wegen, Mann hat sich so zu verhalten und Mann hat das zu machen. Und da einfach mal mit anderen Kerlen drüber zu quatschen, ja, stimmt das wirklich? Empfinde ich das so? Oder ist das einfach nur was die Gesellschaft mir vorgegaukelt hat?
Ja.
Also das hat mir unglaublich viel geholfen. Und ich hatte verschiedene Lehrer, mit denen ich geredet habe, verschiedene Bücher, die ich gelesen habe. Aber was wirklich, schätze ich, den Unterschied gemacht hat zu, wie du mich halt wahrgenommen hast, als du mich am Flughafen abgeholt hast, war das. Die ganze Zeit vorher, bis zu dem Zeitpunkt, als ich nach Guatemala gegangen bin, war ich immer auf der Suche, mich zu verändern, immer auf der Suche, mich zu verbessern, immer. Ich war nicht zufrieden mit mir selber. Ich musste mich immer verändern. Ich musste mehr machen. Ich musste mehr Geld verdienen. Ich musste mehr längere Stunden arbeiten, damit die anderen mich akzeptieren und so weiter. Und dann, als ich in Guatemala ankam, hat sich das so Stück für Stück geändert und ich habe festgestellt, dass ich so, wie ich bin, bin ich gut und ich muss mich nicht ändern und ich muss nicht noch mehr lernen. Ich muss einfach nur ein guter Mensch sein. Und ich schätze, dass das war dann am Ende der Unterschied. Und auch, dass halt jeder Moment so kostbar ist und dass ich in jedem Moment was Neues über mich lerne, über die Welt lerne, über die anderen Menschen lerne. So in dem Gespräch, was wir jetzt gerade führen, habe ich wieder so viel Neues über mich gelernt. Auch von dir gelernt und da wäre ich früher, wäre ich da mit verdeckten Augen, hätte ich das niemals mitgekriegt. Und jetzt ist jeder Moment einfach diese Möglichkeit, über das Leben zu lernen.
Ja.
Und das war, denke ich, auch einer der Unterschiede, der dann sich manifestiert hat.
Ja, ich fand die Aussage gerade übertrieben stark, wo du meintest, man muss einfach nur ein guter Mensch sein, weil das finde ich, es geht auch so verloren in der heutigen Gesellschaft, weil jeder so ein bisschen auf dem Weg zum Erfolg die Ellenbogen ausfährt und einfach total rücksichtslos ist dem anderen gegenüber und eigentlich nur auf seinen eigenen Arsch schaut und halt total egoistisch ist.
Ja, genau.
Und das ist also brutale Message. Also kann ich eigentlich jedem nur so weitergeben, schaut, dass ihr ein guter Mensch seid. Ich merke das gerade selber, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wenn du draußen mal ein bisschen unterwegs bist, sind die Leute so egoistisch unterwegs, weil also es lacht sich ja keiner mehr an, so wirklich. Und wenn du so keine 5 Meter Abstand zu einem hältst, wirst du total dumm angemacht. Oder ich war letztens einkaufen und dann wurde die Kassiererin total dumm angemacht vom Kunden, ne? Obwohl sie nichts für die Situation konnte. Aber die hat halt einfach den ganzen Stress, Druck oder was auch immer sie hatte, an der Kassiererin ausgelassen. So. Und dann dachte ich mir auch
Ja.
so, hey, such dir ein anderes Ventil, aber nicht einen Menschen, der dir nichts getan hat, wo du das halt an dem auslässt, weil das ist halt einfach totaler Bullshit.
Ja. Und das ist halt, ich schätze mal, zur Zeit mit der Corona-Krise, wenn man halt nicht mehr arbeiten gehen darf und so weiter, wenn man nicht wirklich aus dem Haus kommt, dann ist man halt auf sich allein gestellt oder muss dann tatsächlich Zeit mit sich allein
Ja.
verbringen. Und was dann manchmal hochkommt aus dem Unterbewusstsein oder was man dann vielleicht auch unterdrücken will, was man nicht wahrhaben will, das braucht dann wahrscheinlich irgendwie ein Ventil und das hat dann die Kassiererin in dem Fall
Ja.
abgekriegt. Also
Absolut. Es ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe. Es ist eigentlich, für mich ist es das Gefährlichste oder auf der anderen Seite vielleicht sogar das Beste, wenn ich Urlaub habe oder irgendeine exotische Reise vor mir habe oder hinter mich gebracht habe, kommt eigentlich immer eine Veränderung in meinem Leben. Und
Ja.
zwar damals, als wir zusammen in Asien unterwegs waren, habe ich ja noch Jura studiert und dann habe ich gesagt, von heute auf morgen ungefähr, hey, nee, das ist halt überhaupt nichts für mich. Ich will in die Richtung gehen, auf die ich Bock habe.
Ja.
Und habe mich ja dann dazu entschlossen, Sportökonomie zu studieren. Dann 2 Jahre später, fast um die gleiche Zeit, war ich dann 2 Wochen in der Karibik, wo ich ja mein Handy auch in Deutschland gelassen hatte und wirklich 2 Wochen nur mit mir selber beschäftigt war und mit meinen Eltern und
Ja.
meinem kleinen Bruder halt, aber wo ich dann viel meditiert habe, viele Bücher gelesen habe und solche Sachen. Und danach kam halt auch direkt so ein Switch in meinem Leben, wo ich halt dann das Unternehmen plötzlich gewechselt habe und solche Sachen, obwohl ich eigentlich alles oder auf dem steilen Weg nach oben war in diesem Unternehmen, aber es halt mich nicht mehr erfüllt. So und
Ja.
deswegen ist das, davor haben halt auch, ich glaube, also ich selber habe auch ein bisschen Angst davor, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und es geht, glaube ich, vielen Leuten so oder viele Leute denken gar nicht darüber nach, weil du dich dann plötzlich mit Sachen befasst, die dir gerade dein Leben, sage ich mal, wo es um deine jetzige Situation geht und was dann am Ende dabei rauskommt. Es ist immer eine kritische Sache, finde ich, ja.
Auf jeden Fall. Ja, das kann auch richtig wehtun. Ich glaube, Freud war es, der gesagt hat, dass das, was den Menschen am meisten zuwider ist, ist Zeit mit sich allein, mit sich selbst zu
Ja,
verbringen.
ja.
Und jetzt im Moment haben wir keine andere Wahl, als das tatsächlich zu machen. Und wenn man da nicht die Techniken oder Methoden hat, sich das auch, keine Ahnung, aktiv und wertbringend zu machen, dann kann das sicherlich wehtun und auch unangenehm
Ja,
sein.
absolut. Was ist jetzt so dein Ziel für die nächste Zeit? Du bist ja jetzt zurück in Deutschland. Was hast du hier vor?
Also ich habe jetzt angefangen, hier im Nachbarsgarten eine kleinen, da sind wir auch gar nicht drauf eingegangen. Also in Guatemala habe ich dann halt noch auf einem Bauernhof
Stimmt,
gelebt,
ja, stimmt.
einer kleinen Farm, in einer Community mit richtig coolen Leuten aus der ganzen Welt. Und wir haben halt gelernt, wie man sich selbst versorgen kann, wie man sich um sich selbst kümmern kann, wie man nicht von anderen abhängig sein muss. Und die Idee habe ich ein bisschen auch jetzt nach Deutschland mitgebracht und habe jetzt angefangen, einen kleinen Hühnerstall zu bauen. Da kommen jetzt am Samstag die ersten Hühner. Und das werde ich dann schätzungsweise Schritt für Schritt ein Stück weit ausbauen. Vielleicht noch ein paar Ziegen. Und vielleicht anfangen, kleinen Garten irgendwann zu machen. Also das sind Sachen, die mich reizen würden. Und dann habe ich auch ein ganz cooles Buch gelesen von Franz Keller. Das geht um vom Einfachen das Beste. Und der teilt so ein bisschen meine Philosophie auch, dass halt nicht alles so schickimicki sein muss, sondern häufig ist das Einfache auch das Beste. Und der hat halt einen richtig, richtig coolen Hof und Restaurant in der Nähe von Wiesbaden.
Ja.
Und das würde ich mir auch unglaublich gern anschauen, wie es er halt schafft, Top-Produkte nachhaltig anzubauen und dann auch die frischeste, beste Ware seinen Kunden in der Gaststätte anzubieten.
Okay. Ich denke mal, eine Frage, die sich gerade jedem stellt, der uns zuhört, wie hast du eigentlich oder von was hast du in der Zeit gelebt? Weil ich meine, du hast ja in Mexiko zwar noch Geld verdient, aber danach hast du von Ersparten gelebt oder wie lief das Ganze ab?
Also ich habe zum Teil vom Ersparten gelebt, aber die Sache ist auch, es ist wirklich preiswert billig in Zentralamerika zu leben. Dadurch, dass ich halt dort mitgeholfen habe auf dem Hof als freiwilliger Helfer. Ich hatte halt keine Kosten für Unterkunft, ich hatte keine Kosten für Verpflegung. So Sachen hatte ich alles. Also wirklich das ganze Geld, was ich irgendwie ausgegeben habe, war für mein eigenes Vergnügen, meine Feier oder ein Festival oder ja, eine kleine Reise machen. Dafür ist halt das Geld draufgegangen, aber man kann da, wenn man halt freiwillige Arbeit macht, so preiswert leben. So das Argument, dass, oh, ich habe kein Geld zum Reisen, das ist eigentlich,
Zählt
ja,
nicht.
zählt nicht.
Okay, ja.
Aber ja, ich habe da halt ein bisschen vom Ersparten gelebt und ich hatte auch ein echt cooles Jobangebot jetzt ab April, hätte dann sogar Geld dort verdient, aber das ist dann wegen Corona leider nicht zustande gekommen.
Ja.
Aber selbst das ginge, wenn man halt ein bisschen länger unterwegs ist, dass man dann auch einen Job findet, wo man auch Geld verdient.
Wie war das eigentlich mit dem Visum her? Musstest du dann immer irgendwie ausreisen oder hast du ein,
Ja,
was hast du da immer gemacht?
also in Mexiko hatte ich halt noch Arbeitsvisum.
Okay.
Darum, da, das war ganz easy und sonst im Rest von Zentralamerika, Südamerika hast du halt immer 6 Monate oder 3 Monate Visum. Dann musst du mal kurz das Land verlassen für 2, 3 Tage und dann kannst du wieder einreisen. Dann hast du wieder 3 Monate Visum.
Okay.
Und das ist, schätze ich, die einfachste Variante, das Ganze zu machen, weil mit den Behörden da vor Ort, das ist halt genauso bürokratisch wie hier und das ist überhaupt kein Spaß.
Okay. Und beim Arbeiten brauchst du dann so wie in Deutschland eine Arbeitserlaubnis oder ging das alles so unter der Hand so ein bisschen?
Ja, kommt halt drauf an, wie offiziell das Ganze ist. Also bei dem
Okay.
Unternehmen in Mexiko, das war offiziell. Da habe ich dann die Arbeitserlaubnis gehabt, in Guatemala. Ich meine, ich habe da auf dem Bauernhof
Ja.
mitgeholfen. Das war inoffiziell, da haben wir das nicht
Da
gemacht.
wusste eigentlich kein Mensch, dass du überhaupt da bist, so ungefähr.
Ja, genau. Ja, da war ich halt normaler Tourist.
Ja, okay. Was anderes, was mich jetzt extrem interessieren würde, was haben eigentlich deine Eltern zu dem Ganzen gesagt? Also erstmal dass du in Mexiko bleiben möchtest und dann vor allem aber auch, dass du sagst, hey, ich will von Mexiko weg, nach Guatemala und will dort dann auf einer Farm arbeiten und zu mir selber finden und solche Sachen.
Ja, ja, für meine Mutter war das überhaupt nicht einfach. Die wollte halt, dass ich halt nah bleibe, in der Nähe bin,
Ja.
dass sie mich halt auch öfter mal sieht. Ich glaube, sie hat das auch nicht so gut verstanden, was ich dort eigentlich gemacht habe und dass ich halt Ziele verfolge, die von der Norm abweichen.
Ja.
Das war sicherlich ein bisschen schwierig für sie.
Hat sie sich mittlerweile damit abgefunden oder sagt sie immer noch, Marcel? Oder sagt sie jetzt vor allem, Marcel, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du bleibst jetzt auch hier und so weiter und so fort. Wahrscheinlich mit
Ja,
Kamera.
freuen tut sie sich schon, dass ich jetzt hier bin. Und auch jedes Mal, wenn wir telefoniert haben im Ausland, hieß es, ja, wann kommst du jetzt nach Hause? Aber ich schätze mal, so sind Mütter dann auch einfach. Und ich bin ja auch froh, dass sie mich so gern hier hat.
Ja.
Aber jetzt war es mal für mich wichtiger, dass ich mein Ding durchziehe
Ja.
oder weiterhin durchziehen werde.
Das glaube ich dir. Willst du jetzt eigentlich, weil du, also die Sachen, die du jetzt hier in Deutschland vorhast, heißt es, dass du dann längerfristig wieder hier bleibst oder willst du dann irgendwann wieder zurück oder wie hast du es geplant?
Naja, du weißt ja, meine Pläne ändern sich 10-mal im Monat.
Das stimmt auch wieder.
Du, also ganz ehrlich, ich fühle mich mega wohl hier in Deutschland. Es ist echt schön, mal wieder in der Heimat zu sein, nicht die ganze Zeit, weil ich war jetzt fast 3 Jahre weg und
Das
es
stimmt,
hat sich
ja.
irgendwie nicht so richtig wie zu Hause angefühlt und hier fühlt sich's halt wie die Heimat an. Das ist auch mal echt schön.
Ja.
Vielleicht bleibe ich jetzt ein paar Monate hier, aber ehrlich gesagt, mich würden halt noch Asien mega reizen, Japan, da gibt es noch mega coole Sachen zu lernen. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt noch nicht sesshaft.
Okay. Meinst du, es gibt auch die Möglichkeit, was du in Mittel- oder Südamerika gemacht hast, hier auch in Europa, dass du sowas machen könntest?
Bestimmt, also ich weiß, dass in Spanien und Portugal geht das auf jeden Fall. Von Frankreich habe ich auch schon gehört. In Deutschland weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das hier nicht so. Hier ist das, glaube ich, noch nicht so ein Ding. Aber wenn da irgendwer jetzt von den Zuhörern was weiß, dann bitte mir mitteilen. Hätte ich auch richtig Lust drauf.
Ja. Meinst du, also was ich mir halt vorstellen könnte, weil du hast halt gerade wirklich Länder genannt, wo viel die Sonne scheint und solche Sachen, und wo es halt nicht wirklich einen Winter gibt. Oder, also, ich, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich auch gerade nur Bullshit, aber ich glaube, das Wetter hat extrem viel mit der Einstellung der Leute zu tun. Also, ich könnte mir zum Beispiel das auch ganz gut hier im Süden vorstellen, da, also in Albanien, Mazedonien, dass du das, und das ist dort, da geht es hundertprozentig so ungefähr. Aber wenn du dann so weiter hochgehst in den Norden, wo es dann, wobei, dann wird es wahrscheinlich, ja, egal, das ist kompletter Bullshit, was ich gerade. Nee, egal, egal.
Müsstest halt dich auf andere Sachen konzentrieren,
Ja,
schätze
das, man findet schon immer irgendwie eine Lösung. Man muss nur danach suchen, sagen wir es mal so.
ich.
An sich, hast du noch irgendeine witzige Story, die du uns erzählen möchtest? Weil ich habe gerade eigentlich keine Fragen mehr soweit. Vielleicht irgendwas, was im Kopf geblieben ist, sei es Südamerika, Mittelamerika, Mexiko, Guatemala, irgendwas.
Ja, tanzt mehr. Keine Ahnung, das fehlt mir halt wirklich hier in Deutschland, dass wir wenig gute Tanzmöglichkeiten haben. So, ich meine, in der Disco ein bisschen rumwackeln, das ist ja ganz nett.
Ja, bei
Im
drei
Club,
Promille.
aber ja, bei 3 Promille. Aber was wir halt dort ganz oft gemacht haben, war nüchtern sowas wie Contact Dancing zu machen.
Okay.
Das hat mega Spaß gemacht. Oder Contact Improv, wo du halt mit einem Partner versuchst, oh, wie erkläre ich denn das jetzt? Wo du halt den anderen Partner erlebst, während er tanzt und dann im Kontakt auch mit ihr oder mit ihm bist und dann halt einfach erspüren oder erahnen muss, was so die nächste Bewegung ist. Und keine Ahnung, das ist halt so ein richtig cooles Tool, um halt auch andere Leute kennenzulernen, um sich selbst kennenzulernen. Das macht halt auch riesig Spaß. Da ist ein cooles Festival in Guatemala, das heißt Contact. Wie hieß denn das? Wir machen das dann in die Notizen, in die Kommentare dann unter
Okay, können wir machen.
dem Podcast. Aber sowas würde ich auf jeden Fall jedem nahelegen wollen.
Okay, ja. Ja, dann würde ich sowieso sagen, schreibst du mir noch ein paar Sachen auf, die du weiterempfehlen kannst, so in Guatemala oder Mexiko, vielleicht diese Pilzfarm oder die Farm, wo du gelebt hast, irgendwelche Sachen, sowas, dass ich das dann mit drunter posten kann, dass vielleicht die Leute sich das dann auch anschauen und sich vor allem sich das bildlich dann angucken können, damit sie sich das
Ja, auf
besser
jeden Fall.
vorstellen können, wie du gelebt hast. Weil ich glaube, man hat auch so ein falsches Weltbild von dem, wie es dort aussieht. Also, oder vielleicht habe ich ein falsches Weltbild, aber es.
Na, ich glaube, du hast schon recht. Das muss man schon selbst gesehen haben, das wirklich
Ja,
zu verstehen.
ja, ja. Okay, Marcel, wir reden auch schon jetzt gute 50 Minuten, fast eine Stunde.
Ja.
Ich würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt so ab. Ich danke auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich finde deine Story, wie gesagt, mega interessant. Eine letzte Sache vielleicht noch. Wir waren ja
Ja.
an vielen Orten schon auf dieser Welt gemeinsam. Würdest du sagen, Guatemala war so bisher das Schönste für dich?
Nee, Mexiko.
Ja, Mexiko.
Also Guatemala, dieser See, wunderschön, richtig toll. Aber Mexiko, das Land an sich, hat halt alles.
Okay.
Also Mexiko wäre mein Favorit.
Nicht Thailand?
Na, und Thailand war auch lustig.
Das ist auf jeden Fall, eigentlich müsste man die Jungs zusammenholen und wir müssten dann eine Story oder eine Folge über Thailand und Bali aufnehmen.
Oh Gott, oh Alter.
Das wäre schon witzig, glaube ich. Aber ob das jeder hören darf, da müssen wir das irgendwie eingrenzen, wer das sich geben darf.
Ja.
Naja, okay. Marcel, wie gesagt, danke auf jeden Fall.
Ja, danke dir.
Und ich denke mal, da wird sich bei dir noch einiges tun in nächster Zeit. Und wenn ich dich dann in einem halben Jahr wieder einlade, gibt es dann noch mehr spannende Geschichten von dir, hoffentlich.
Na, hoffentlich, ja.
Dann, Marcel, pass auf dich auf. Wir hören uns. Und
Alles klar.
auf
Mach's
Wiedersehen.
gut.
Saludos.
Das war's dann auch wieder mit der dritten Folge von Die zweite Generation. Marcel gehört zwar nicht zur zweiten Generation, aber nichtsdestotrotz fand ich seine Geschichte sehr, sehr spannend. Und vielleicht konntet ihr durch seinen Lebenslauf etwas Mut für euch selber sammeln oder mitnehmen und eine Entscheidung treffen, die ihr schon lange vor euch hinauszögert und oder Angst davor habt, von anderen Leuten, ich nenne es mal, gejudged zu werden. Deswegen nehmt euch ein Beispiel an Marcel, geht diesen Weg, lasst euch von keinem irgendwas einreden. Ihr lebt euer Leben und macht das Beste draus. Zum Abschluss hätte ich noch eine besondere Bitte an euch, und zwar, wer auch immer das über Apple Podcast hört oder über Spotify, teilt es mit euren Freunden, erzählt den Leuten davon, und auf Apple Podcast kann man auch eine kleine Bewertung schreiben. Also wenn ihr mir da eine positive Bewertung hinterlasst, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und zum anderen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt, nicht nur, dass sie sich die Geschichten anhören, sondern vielleicht kennt ihr auch jemanden, der eine besondere Geschichte hat und die mit den Leuten erzählen möchte, dann schickt mir gerne das Profil weiter und verknüpft mich mit den Leuten, damit auch die ein Ventil bekommen und vielleicht auch andere Leute inspirieren können mit ihrer eigenen Geschichte. Wir sehen uns nächste Woche oder wir hören uns nächste Woche wieder am Sonntag um 11 Uhr auf Spotify, auf Apple Podcast und wo man sonst überall Podcasts hören kann. Und es kommen noch viele, viele weitere spannende Geschichten.